Bei uns gibt es die Möglichkeit, zum Gebetsanliegen auf eine Karte aufzuschreiben. Und ich habe einige im Büro bei uns. Jeder von uns hat im Büro gebetet für die Anliegen. Ich möchte eins davon vorlesen. Es ist anonym und es geht mir nicht darum, zum jemanden herauszufordern, sich melde, ich bin das, sondern ich möchte etwas zeigen. Da steht: Ich sehne mich nach der Hand Gottes, die mir Halt und Perspektive gibt, im Heer der Fragen und Zweifel. Ich wünsche mir, dass Gott meine Augen öffnet, sodass ich das Evangelium wieder verstehen kann. Ich glaube, dass diese Predigt heute genau auch für solche Menschen ist, die an diesem Punkt stehen. Das sind nicht wenige. Die sich viel mehr noch sehnen, von Gott etwas zu sehen. Und ich bete jeden Tag für diese Person und bete dafür, dass diese Person in ein Vertrauensverhältnis mit Gott hineinwachsen darf. Und da geht es heute. Ferienplanungen sind nicht so mein Ding. Manchmal sage ich zu meiner Frau, dass sie doch nach ihrem Willen etwas planen soll und ich dann schon mitkomme. Ich werde auch damit einverstanden, weil mir nicht so wichtig ist, ob wir jetzt in Südfrankreich, Italien oder Kroatien sündeln. Das gleiche gilt für die Wohnungsdekoration. Silvia hat freie Hand. Dein Wille geschehe. Aber diesen Freipass würde ich meiner Frau in anderen Bereichen niemals geben. Noch nie habe ich zu ihr gesagt, sie soll doch einfach ein Auto nach ihrem Willen auswählen und kaufen. Ich will doch nicht ein Auto, wo sie nur aufgrund von der Farbe ausgewählt worden ist. Auch bei Fragen rund um mein berufliches Engagement oder meine Freizeitgestaltung würde ich gern ein Wort mitreden. Jesus lehrt uns beim Beten, zu sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was ist das für ein Satz? Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn wir damit sagen, dein Wille geschehe, wie wir kennt Gott einen Freipass, einen Blankoscheck, den er ausfüllen darf? Und das in allen Lebensbereichen. Nicht nur dort, dass mir eh egal ist. Ist denn Gott nicht dazu da, mir meine Wünsche zu erfüllen? Ist nicht das Gebet dazu da, dass ich Gott sagen kann, wenn ich mir alles wünsche? So zumindest bete ich meistens. Ich lege ihm meinen Wunschzettel vor. Vater im Himmel, gib mir eine gute Arbeitsstelle. Verhilf mir zu einem guten Lehrabschluss. Führ mich mit einem liebenswerten Partner zusammen, wo man auch noch zeigen kann. Heil mich von meiner Krankheit. Bewahr mich auf der Reise. Gott ist doch eine gute Institution, damit ich mein Leben optimal gestalten kann. Möglichst schmerzfrei, spaßig und erfolgreich. Erfahrungsberichte in der Gemeinde hören wir meistens von Leuten, denen Gott so eben etwas geschenkt hat, warum sie gebetet haben. Eigentlich sollten wir einmal einen Gottesdienst mit Menschen, mit Berichten von Menschen gestalten, deren Wünsche nicht erfüllt worden sind. Unsere Kreise, sind das die Helden vom Glauben, die eine möglichst hohe Trefferquote haben, dass sie möglichst viele können beten können und Gott hat es geschenkt, das sind doch die Helden. Ich glaube, wir müssen das neu definieren. Ich glaube, die Helden unter Gottes Kind sind die, die beten, ihren Willen wird nicht erfüllt, aber ihr Vertrauensverhältnis zu Gott wächst. Das wären die Helden. Und ich möchte auch einladen, so eine Karte nochmal auszufüllen. Ihr habt die Möglichkeit, da hinten die Karten auszufüllen. Auch mit einer Gebetserfahrung vielleicht, wo man mal draufschreibt, ich habe so lange für das betet und Gott hat es nicht geschenkt. Aber da und da ist passiert. Wo Jesus auf der härtesten Wegstrecke von seinem Leben im Garten Gethsemane war, ist der letzte Tropfen aus ihm ausgepresst worden. Gethsemane bedeutet ja Olivenpresse. In der damaligen Zeit sind die Oliven 3-mal gepresst worden. Und Jesus ist bis zu dem letzten Tropfen ausgepresst worden. Und in dieser Drucksituation hat Jesus Folgendes betet. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Wie man sagen, Jesus hat ein reifes Glaubensleben gelebt. Jesus hat zwar seinen Willen geäussert, aber haltet seinem Vater gleichzeitig den Blankoscheck an. Mach so, wie du was gut anschaust. Wenig später nimmt der Petrus Schwert und schlägt einem Assistenten vom hohen Priester, Malchus, mit dem Schwert so ab. Bei der darauffolgenden Aussage bringt Jesus sein Weltbild zum Ausdruck. Er sagt: Steck dein Schwert zurück. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Das war seine Denkvoraussetzung. Seine Denkvoraussetzung: Ich bin ja eh auf der Siegerseite. Egal, ob es mein Wille geschieht oder ob Gottes Wille geschieht, ich bin auf der Siegerseite. Mein Vater ist da. Und der Herr von Engeln wartet nur auf seinen Befehl. Für Jesus war es nicht so wichtig, dass sein Wille geschieht. Sein Anliegen ist eine wachsende Vertrauensbeziehung zu seinem Vater. So, dass sein Leben Frucht bringen kann. Bedingung war, dass er gewusst hat, dass sein Vater gut ist und dass er es gut meint mit ihm. Ich glaube, das ist auch unsere Bedingung. Wenn wir diesen Satz wirklich beten wollen, dein Wille geschehe, so im Himmel wie auf Erden, da können wir nur beten, wenn wir glauben, dass Gott gut ist. Wenn wir zutiefst im Herzen glauben, Gott ist gut und er meint es gut mit mir. Sonst würden wir das nie können beten. Schon, aber nicht wirklich von Herzen. Kennst du solche Kämpfe, wie Jesus gekämpft hat in Gethsemane? Du denkst, dass Gott doch jetzt eingreifen muss, aber es passiert einfach nichts. Wir alle wünschen uns ein einfaches Leben mit möglichst wenig Widerstand, robuster Gesundheit, wirtschaftlichem Erfolg und einer guten Partnerschaft. Wenn das auch Gottes Willen ist, dann sind wir happy. Wenn nicht, zweifeln wir an ihm. Immer wieder versuchen wir doch, Gott vor unseren Karren zu spannen. Wenn Gott gut ist, dann muss er doch meinem Glück dienen. So definieren wir das Gute von Gott. Ich muss spüren. Ich muss in meinen Gefühlen merken, dass Gott es gut meint mit mir, dass er mich führt und leitet und dass er meinem Glück dient. Im Jahr 597 vor Christus steht der Nebukadnezar, der babylonische König, vor den Toren von Jerusalem. Der 18-jährige König Joachim hat ihm kampflos die Stadt übergeben, weil er das Gefühl hat, wenn er es kampflos macht, dann kann er die Stadt der Menschen behalten. Dann ist aber der Tempel beraubt worden und die heiligen Geräte aus dem Tempel nach Babel transportiert. Es ist tragisch für die Israeliten, die einen starken und mächtigen Gott haben. 1,5 Jahre später wird Jerusalem zerstört und Bewohner nach Babel deportiert. Was für eine Demütigung für das Volk Gottes! Für das Volk Israel ist das gar das Ende der Existenz von Israel. Theologische Fragen sind aufgebrochen. Wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Wir haben doch einen stärkeren Gott. In der Theologie vom Volk Gottes war tief verankert, dass der stärkere Gott immer gewinnt. Das war beispielsweise beim Auszug aus Ägypten schon so. Pharao hatte auch seine Götter gehabt, aber der stärkere Gott war der von Mose. Der Goliath hatte auch seine Götter gehabt, aber der Stärkere war der von David. Darum hat er ihn niedergestreckt. Und jetzt hat es auch so Propheten gegeben in dem Volk Israel, die haben geglaubt, dass sie Gottes Wille kennen. Und haben gedacht, es kann nur sein, dass Gottes Wille dem Glück vom Volk dient. Sie haben sozusagen ihren eigenen Willen zu Gott, in Gott hinein projiziert. Und ich glaube, das ist das, was wir extrem oft machen. Da hat es Propheten gegeben, die gesagt haben, wir müssen Widerstand leisten. Wir müssen dem König von Babel nicht untertan sein. Jetzt ist Glauben und Widerstand gefragt. Kennen wir das? Jetzt musst du richtig, jetzt musst du genug glauben, dann kommt schon gut. Hat die auch gesagt. Der Jeremia, der hat müssen intervenieren und hat sich da dabei ganz sicher keine Freunde geschafft. Er hat gesagt, dann wandte ich mich an die Priester und das ganze versammelte Volk und sagte, so spricht der Herr, hört nicht auf eure Propheten, die behaupten, die heiligen Geräte aus meinem Tempel würden schon bald aus Babel zurückgebracht werden. Das ist eine Lüge. Hört nicht auf sie, unterwerft euch dem König von Babel, dann werdet ihr am Leben bleiben. Eine ganze Reihe von Propheten, die es gut gemeint haben, haben gesagt, dass der Spuk bald vorbei ist. Es nur ein bisschen Geduld und Glaube braucht. Unser starker Gott wird das schon in den Griff kriegen. Nüchtern und unpopulär verkündete Jeremia, Jeremia 29, Vers 10, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Das ist der Wille von Gott. Die Propheten haben sich nicht vorstellen, dass das der Wille von Gott ist. Gott tanzt nicht immer nach unserer Pfeife. Das Ärgernis von dieser Geschichte ist, dass der starke Gott seine Macht nicht erweist und den Weg wählt, wo bis dahin den Israeliten völlig unbekannt war. Der Weg von der Schwachheit. Warum kommt Gott auf die wahnsinnige Idee, seine Macht zurückzuziehen? Das hat sich auch der Paulus gefragt, als er dreimal Gott bittet, darum bittet hat, ihm einen Dorn aus dem Fleisch zu nehmen. Dann muss irgendein Näheres, das ist ein Näheres nicht definiert, aber schmerzhaftes Leiden, das der Paulus hatte. Und menschlich betrachtet würde ich sagen, wenn es einer verdient hat, dass Gott sein Gebet erhört, dann war es der Paulus. Der hätte so viel investiert, das Reich Gottes, hat sein ganzes Leben gegeben. Der hätte das verdient. Ein heiliges Wunder zu erfahren. Und er hätte ich ein Zeugnis geben der Gemeinde. Doch dreimal hat Gott geantwortet, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Nicht erfüllte Wünsche von Menschen sind der Stoff, aus dem Menschen gemacht sind, die ein tiefes Vertrauensverhältnis zu Gott haben. In nicht erfüllten Wünschen liegt extrem viel Potenzial. Aber wir müssen aus dem Kampfmodus rauskommen. Offensichtlich hat Gott höhere Ziele mit uns, als lediglich unserem Willen entsprechen. Er will, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben erfahren. Und die erfahren wir oft dort, wo sein Wille und unser Wille nicht deckungsgleich sind. Und wir dann vertrauen, dass er es gut macht. Ich empfinde, dass in der Kindererziehung ein ähnliches Phänomen gibt. Ein Kind will unbedingt etwas von seinen Eltern, oder? Ein Fest oder irgendetwas. Und es bettelt die Eltern, darf ich gehen und so. Die Eltern würden am liebsten ja sagen, weil sie ja nicht gerne ein Kind brüskieren oder so. Aber manchmal merken die Eltern, das ist nicht gut für dich und sagen nein. Sie ringen sich durch ein Ei durch, weil sie glauben, dass es das Beste ist für das Kind. Wir haben in solchen Situationen nicht selten erlebt, dass nach einer ersten Wut, nachdem das Kind den Kampfmodus verloren hat, die Beziehung ein Stück gewachsen ist und ganz eine gute Phase gefolgt hat. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wenn mein Wille nicht erfüllt wird, dass ich aus dem Kampfmodus rauskomme und sage, Gott, ich investiere in Beziehung mit dir, ich glaube, dass du es gut meinst mit mir. Ich habe mir doch auch gewünscht, vor ein paar Jahren, wo ich jeden Tag dafür gebeten habe, dass Gott meine Hüfte heilen tut, dass er das macht und ich habe es nicht erlebt. Und durch die ganze Geschichte durch, muss ich sagen, meine Beziehung zu dem Gott ist gewachsen. Plötzlich habe ich gelernt, Danke sagen für ja. für den das nicht gut ist. Und jetzt, wenn ich einmal wieder mit meinem Bike durch die Gegend fahre, dann bin ich extrem dankbar für das, was Gott mir geschenkt hat, wieder, dass mir so gut geht. Die Frau von C.S. Lewis ist nach kurzer Ehe an Knochenkrebs gestorben. Kurz darauf hat er gesagt, und wo bleibt Gott? Das ist eines der beunruhigendsten Symptome. Wenn man glücklich ist, so glücklich, dass man das Gefühl verliert, seiner zu bedürfen, wird man mit offenen Armen empfangen. So wenigstens empfindet man es. Aber gehe ich zu ihm in verzweifelter Not, wenn jede andere Hilfe versagt, was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt. Und von innen das Geräusch doppelten Riegelns. Danach Stille. Du kannst ebenso gut wieder gehen. Je länger du wartest, desto nachdrücklicher wird die Stille. Die Erfahrung von einem Mann, der mit Gott unterwegs war. Wo bleibt Gott? Kennst du die Frage in deinem Leben? Wo bleibt Gott? Ich glaube, die steckt auch in dieser Karte, die ich euch vorgelesen habe. Wo bleibt der Gott? Die Geschichte vom Hiob gewährt uns im Kapitel 1 und 2 einen Blick hinter die Kulissen. Dort erscheint Satan im Himmel vor Gott und klagt ihn an und sagt, weißt du Gott, der Hiob ist dein Liebling und als Liebling hast du ihn mit allem, was man sich vorstellen kann, reich gesegnet. Er glaubt nur an dich, weil er dein Liebling ist. Nimm ihm alles und du wirst sehen, dass er sich von dir losseit. So haben die geredet miteinander. Und eigentlich bleibt von dort an nur noch die Frage, wie wird der Hiob reagieren? Wird er ihm Gott treu bleiben oder wird er sich von ihm lossagen? Wenig später sehen wir ihn, der Hiob, in Staub und Asche sitzen. Vom Leid, vom Verlust, 7 Söhne, 3 Töchter verloren. Und Krankheit, der ganze Körper übersät mit eiternden Geschwüren, kennzeichnet. Und er stellt sich die Frage, warum Gott? Fast 40 Kapitel lang hat der Hiob den Eindruck, dass Gott ganz weit weg und empfindlich gesinnt sein muss. Solche Moment kennen wir doch auch. Das ist das, was der C.S. Lewis erlebt hat. Und gerade dann, wenn wir Halt und Perspektive brauchen, fühlt es sich so an, wie wenn er weit weg wäre. In Tat und Wahrheit ist er aber gerade hinter dem Vorhang. 2 Kostproben vom Hiob seiner Ratlosigkeit. Kapitel 13, so nach einem Drittel etwa. Sag mir, wie viel Unrecht und wie viele Verfehlungen ich begangen habe. Lass mich meine Vergehen und Sünden erkennen. Und 10 Kapitel später. Ich wollte, ich wüsste, wie ich Gott finden und zu seiner Wohnung kommen könnte. Ich würde ihm mein Anliegen schildern und meine Argumente vortragen. Dann wollte ich wissen, was er mir entgegnet und die Worte verstehen, die er zu mir sagt. Die Hiob macht seiner Enttäuschung Luft, dass er Gott nicht greifen kann. Wie ein Vogel fliegt er immer wieder gegen die Scheibe, hinter der er Licht ist. Es ist schmerzhaft und er verletzt sich. Ich glaube, wenn der Hiob die Kulisse kennt hat, wenn er hinter den Vorhang hätte schauen können, dann wäre vieles leichter gewesen für ihn. Unser Vorteil ist, wir wissen, was hinter dem Vorhang ist. Wir wissen es. Gott ist ganz nahe und er meint es gut und er ist gut. Eindrücklich finde ich beim Hiob ist, dass er in der Tiefe von seinem Leiden 58 Mal nacherzählt. 58 Mal seinen Gott persönlich angesprochen hat. Wie im ersten Vers, auch im zweiten nicht, aber im ersten. Sag mir, wie viel Unrecht und wie viele Verfehlungen ich begangen habe. Er hat direkt mit Gott geredet. Das ist der Schlüssel in dunklen Zeiten. Sonst kommst du nicht durch. Freunde vom Hiob haben lediglich über Gott geredet. Die haben philosophiert, die haben theologisiert. Über Gott. Ihre Theologie war kausal. Sie hat gesagt, Gott ist dir schlecht. Dann musst du gesündigt haben. Was für ein Irrtum. In dieser Situation. Gott hält sich bis zu den letzten Kapiteln verborgen und dann offenbart er sich am Hiob, indem er ihm viele Fragen stellt, die er nicht beantworten kann. Und der Hiob erkennt ganz neu die Grösse von Gott. Seine Güte. Und sagt die bedeutsamen Worte: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Durch die schwierige Zeit durch, ist die Beziehung vom Hiob zu seinem Vater um eine Dimension gewachsen. Vom nur Hören sagen zum Sehen hat sich verdoppelt. Von Gott nicht erfüllte Wünsche ist der Weg in eine vertiefte Gottesbeziehung. In nicht erfüllten Wünschen liegt das Potenzial zu einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Kann es sein, dass Gott sich auch in deinem Leben manchmal verborgen hält, um die Qualität von deinem Glauben zu steigern? Wir glauben ja, unsere Qualität vom Glauben wird gesteigert, wenn Gott unsere Wünsche erfüllt. In Tat und Wahrheit ist es aber nicht so. Wenn es ums Leiden an der Verborgenheit Gottes geht, also wenn wir den Eindruck haben, Gott ist so fern, dann lernen wir vom Hiob, dass unsere Schlussfolgerungen oft nicht stimmen. Gott ist und bleibt die ganz Nähe. Nur nicht sichtbar und manchmal auch nicht erfahrbar für uns. Gott hat ein höheres Ziel mit dir, als nur deinen Willen zu erfüllen. Nämlich eine wachsende Vertrauensbeziehung. Ich sage den Satz nochmal. Das ist das Zentrale. Gott hat ein höheres Ziel mit uns, als nur unseren Willen zu erfüllen. Nämlich eine wachsende Vertrauensbeziehung. Heißt das, dass wir Gott von jetzt an unsere Wünsche nicht mehr präsentieren sollen? Nein, auf keinen Fall. Manchmal sollen wir nicht nur bitten, sogar flehen, steht in Gottes Wort. Wir sollen das aber vom Hintergrund vom Wissen tun, dass Gott unsere Anliegen längst kennt und seine Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. Im Unser-Vater-Gebet kommt als dritte Bitte dein Wille geschehe und als vierte Bitte die Bitte um persönliche Versorgung, unser tägliches Brot gib uns heute. Die Reihenfolge ist entscheidend. Von unserer Haltung her. Zuerst dein Wille geschehe, so wie im Himmel und auf Erden, und dann unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus hat in seiner schwierigsten Stunde seinen Willen dem vom Vater untergeordnet. Die Folge davon war, dass wir alle die Abwesenheit von Gott in letzter Konsequenz nicht mehr erleben müssen. Die Frucht vom Leiden von Gethsemane ist, dass wir die Abwesenheit von Gott nicht mehr in letzter Konsequenz erleben müssen. Am Kreuz von Golgatha hat er die Distanz zwischen Menschen und Gott überwunden. Wenn wir uns mit Jesus verbünden, haben wir eine Zukunft vor uns, in der wir Beziehung mit Gott in letzter Vollendung erfahren dürfen. Es klingt ein Paradox. Unsere Rettung liegt in der Verborgenheit Gottes. Dort, wo sich Gott verborgen hat bei Jesus. Wo Gott gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem liegt unsere Rettung. Mit dieser Hoffnung im Herz können wir uns gelassen im Willen überlassen. Nicht fatalistisch, sondern vertrauensvoll im Wissen, dass Gott gut ist und es gut meint mit uns. Es ist wichtiger, dass wir in ein tieferes Vertrauensverhältnis mit Gott hineinwachsen, als dass er alle unsere Wünsche erfüllt. Amen. Ich möchte im Gebet, das Hingabegebet vom Niklaus von der Flüe beten. Und ich denke, er bringt da ganz schön zum Ausdruck, so, sich dem Willen von Gott hinzugeben. Ich bitte euch doch dazu aufzustehen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.